Deutschlandfunk.
Gute Stimmung im Weißen Haus. Da trifft Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf US-Präsident Donald Trump. Und Netanyahu übergibt Trump den Brief, den er ans Nobelpreiskomitee geschrieben hat, damit Donald Trump den Friedensnobelpreis kriegt.
I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it.
Thank you very much. This I didn't know.
Sie klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und sprechen auch über die Situation in Gaza. Nach Frieden sieht es da nach wie vor nicht aus. Viele Menschen im Gazastreifen hungern und es gibt immer wieder Berichte von palästinensischer Seite, dass Israel auf die Menschen schießt, an den Verteilzentren. Joanna Hassoun versucht, Hilfsgüter ins Land zu kriegen und kriegt dramatische Nachrichten.
Einer unserer Locals hat vor einer Weile zu mir gesagt, sterben werde ich so oder so. Ich will einfach nur, dass der Hunger aufhört. Und dann riskiere ich auch mein Leben, damit ich nicht verhungere.
Israels Armee dementiert die Berichte. Und Netanyahu und Trump, die reden jetzt über eine Waffenruhe, die es bis Ende der Woche geben könnte. Wir fragen uns heute, Hilfe, die tötet. Was passiert gerade in Gaza?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
Wir schauen uns in diesem Podcast immer eine Nachricht genauer an. Wir wollen dabei das Ganze für euch einordnen, aber eben auch persönliche Perspektiven vermitteln und sprechen dafür mit Menschen, die es betrifft. Eine davon ist Joanna und sie versucht regelmäßig von außerhalb Essen nach Gaza zu bekommen.
Ich bin Joanna Hassoun, Menschenrechtsaktivistin und Geschäftsführerin von TransAgency e.V. und ich setze mich momentan sehr stark für die Menschen im Gaza ein.
Joanna, Trump und Netanyahu reden ja gerade über eine Waffenruhe. Was macht das mit dir, wenn gleichzeitig weiter bombardiert wird und Menschen verhungern?
Ich versuche die Nachrichten nur noch bedingt zu verfolgen, weil ich nur darauf warte, dass dieses Morden aufhört, was vor Ort passiert. Und ich habe keine Hoffnung und vor allem durch Trump und Netanyahu. Es ruft nur Wut in mir hervor.
Was erzählen dir denn die Menschen in Gaza, mit denen du in Kontakt stehst gerade? Wie erleben die die Situation?
Sie warten auf den Tod. Sie sind völlig verzweifelt. Sie können nicht mehr. Sie hungern. Es gibt nicht genug zu essen. Es gibt nicht genug zu trinken. Jeden Tag sterben Menschen vor ihren Augen. Selbst wenn sie versuchen, Lebensmittel zu besorgen, sterben sie oder ihre Verwandten.
Uff, das sind ziemlich krasse Schilderungen. In den letzten Wochen hat man weniger gehört aus Gaza, denn es gab ja noch andere Konflikte, zum Beispiel zwischen Israel und dem Iran. Sie hier schaut immer hin.
Hallo, ich bin Sophie von der Tann und ich bin Korrespondentin für die ARD im Nahen Osten und berichte über das, was in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen passiert.
Die Situation in Gaza, die ist schon lange schwierig, aber was ist in den letzten Wochen da passiert?
Ja, da hat das israelische Militär die Großoffensive fortgesetzt. Und das heißt, jeden Tag viele, viele Tote und weiter Angriffe und Evakuierungsanordnungen, sogenannte, wo die Bevölkerung im Prinzip gezwungen ist, Gebiete zu verlassen, in noch kleinere Gebiete zu gehen. Und mittlerweile stehen etwa 80% des Gazastreifens unter solchen Evakuierungsanordnungen oder sind vom israelischen Militär kontrolliert.
Wir hören eigentlich schon seit Monaten, wie schlecht es den Menschen geht in Gaza. Kann man irgendwie sagen, wie sich die Lage in den letzten Wochen für die Menschen verändert hat?
Ich sag das so oft, es ist so schlimm wie nie, aber es ist tatsächlich so und es wird halt auch immer schlimmer. Vor allen Dingen die Versorgungslage ist nach wie vor total dramatisch. Also es gab ja eine Zeit lang, 11 Wochen lang eine komplette Blockade. Mhm. Da hat Israel gar keine Hilfslieferungen reingelassen, um Druck auf die Hamas auszuüben. Und dann wurde wieder wegen internationalen Drucks Minimalhilfe reingelassen. Das meiste wird über ein paar wenige Verteilzentren ausgegeben. Die sind 4 Stück, 3 im Süden, 1 im Zentrum vom Gazastreifen. Und die sind sehr, sehr umstritten. Das ist die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation. Und wir hören da fast jeden Tag, dass Menschen im Umfeld dieser Verteilzentren getötet werden bei dem Versuch, Hilfe zu holen.
Du hast es gerade schon angesprochen, diese Verteilzentren sind sehr, sehr umstritten. Also warum ist diese Organisation denn so umstritten eigentlich?
Ja, Ja, das ist eine private Organisation, die unterstützt wird von Israel und den USA, bewacht von amerikanischen Sicherheitskräften, die für sowas eigentlich auch gar nicht ausgebildet sind. Und die große Kritik, besonders von internationalen Hilfsorganisationen, von den Vereinten Nationen, die sagen, das ist eben kein unabhängiger humanitärer Akteur wie die UN, sondern eine private Organisation. Und die Menschen müssen oft extrem weite Strecken zurücklegen, um dorthin zu kommen, mitten durchs Kriegsgebiet. Vorher gab es ganz viele kleinere Verteilorte, jetzt eben nur noch diese wenigen, die auch oft gar nicht offen sind, nur an bestimmten Zeitpunkten auch geöffnet sind. Mhm. Und eben, es wird dort immer wieder geschossen.
Also die Gaza Humanitarian Foundation, über die wir sprechen, steht eben massiv in der Kritik. Wie wird denn begründet, dass die so eine Rolle spielen in der Region, wenn du ja auch sagst, eigentlich sind die Leute dafür gar nicht ausgebildet, es gibt so viel Kritik daran. Also warum gibt's die?
Also Israel, die israelische Regierung erhebt den Vorwurf, dass die Hamas Hilfsgüter sich selbst einverleibe, um sich an der Macht zu halten. Und also, dass sie von den UN die Hilfsgüter plündern, das dann teuer auf dem Markt verkaufen, das auch nutzen, um Menschen unter Druck zu setzen. Die Vereinten Nationen, die weisen das von sich, die sagen, das stimmt nicht, es gibt keine systematische Entwendung. Aber wegen dieses Vorwurfs hat Israel eben gesagt, okay, wenn wir wieder Minimalhilfe reinlassen, vorher wie gesagt erstmal ganz lange gar nichts, dann über dieses System, was wir hier für richtig halten.
Wie funktioniert denn die Hilfe über diese Zentren ganz konkret?
Also man muss sich das so vorstellen, dass das so relativ große, flache, platte, freigeräumte Flächen sind. Da wurde dann so ein Zaun eingerichtet und dann sind da einfach Pakete. Und dann werden die irgendwann geöffnet, manchmal auch mitten in der Nacht, manchmal nur einige Stunden. Ist auch immer nicht ganz klar. Das wird meistens dann tatsächlich auf der Facebook-Seite von denen angekündigt. Und die Menschen übernachten zum Teil, ja, um sicherzustellen, dass sie dann irgendwann an diese Hilfe kommen. Und ja, man kennt die Bilder vielleicht, die Videos, die wenigen, die da durchdringen von Social Media. Da entsteht komplettes Chaos, komplett unmenschliche Szenen eigentlich. Also von humanitär kann man da nicht sprechen. Das ist echt zynisch, das humanitär zu nennen. Hm. Wie die Menschen da um Hilfe kämpfen müssen und dabei ihr Leben riskieren.
Wir haben auch für den Podcast mit Joanna gesprochen, die hilft, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen und die auch berichtet, wie Leute ihr erzählen, dass eben da auch geschossen wird. Wir kriegen immer wieder auch Meldungen von Schüssen an den Verteilzentren. Was kann man denn sagen? Also stimmen diese Berichte? Wie viel weiß man?
Also es gab jetzt zuletzt den Aufruf von mehr als 170 Hilfsorganisationen und NGOs, die fordern, dass diese Gaza Humanitarian Foundation schließen soll, dass mehr als 500 Palästinenser getötet worden seien und dass israelische Truppen routinemäßig, regelmäßig Feuer auf Palästinenser im Umfeld von diesen Verteilzentren eröffneten. Es gibt auch sehr, sehr viele Augenzeugenberichte, die genau das immer wieder berichten, dass israelische Soldaten, Panzer, Drohnen schießen in dem Umfeld von diesen Verteilzentren. Und jetzt vor kurzem gab es einen Artikel in der israelischen Tageszeitung Haaretz. Und da wurde anonym von Soldaten berichtet, dass sie den Befehl sogar erhalten hätten, auf Menschen in Gaza, die auf Hilfsgüter warten, schießen sollen. Das Militär weist das zurück.
Die Menschen in Gaza haben Hunger und Joanna hilft deshalb, wo sie kann. Sie organisiert Suppenküchen im Norden von Gaza. Dort gibt es ja nicht mal ein Verteilzentrum gerade. Aber unter den Bedingungen vor Ort, wie funktioniert denn das überhaupt?
Ehrlich gesagt funktioniert das unter großen Angst und Furcht und auch unter Gefahr, jederzeit getötet zu werden, auch für unsere Locals, die diese Arbeit organisieren. Wir machen diese Suppenküchen oder Lebensmittelausgabe wöchentlich, die Wasserversorgung zweimal wöchentlich. Und bei dem Versuch, Lebensmittel zu ergattern, sowohl Linsen oder Mehl oder was auch immer wir finden, dauert das mehrere Tage, bis wir die einfachsten Zutaten zusammenbekommen zu sehr teuren Preisen. Und dann machen sich verschiedene Menschen auf den Weg und der eine kauft Salz, der andere kauft Linsen und dann gucken sie, was sie bekommen und dann gibt es diese Suppen, die wir organisieren oder auch die Teigtaschen.
Du hast gerade gesagt, ja, ihr guckt, wo ihr was herbekommt, zu teils sehr teuren Preisen. Wo bekommt ihr die Lebensmittel dann her?
Also es gibt ab und an Märkte, wenn die Blockade nicht gerade aufrechterhalten wird, aber die ist ja meistens aufrechterhalten worden, versuchen wir einfach die Lebensmittel, die wir auf dem Markt finden, zu kaufen. Also es gibt so kleine Stände, die, wie gesagt, zu sehr, sehr teuren Preisen, weil die Situation ist, wie sie ist, verkauft werden. Und das Problem ist nicht nur, dass die Preise hoch sind. Das Problem ist, dass die Menschen einfach kein Geld haben. Mhm. Das heißt, alle Menschen, also du musst dir vorstellen, 90% der Menschen haben kein Einkommen oder kein Zuhause. Mhm. Und sie sind auf die Hilfe von außen, auf Spenden angewiesen. Und so können sie sich überhaupt diese überteuerten Lebensmittel kaufen.
Kann man denn sagen, du hast es jetzt schon erwähnt, die Preise sind natürlich unheimlich teuer, was das alles auch kostet? Also ich sag mal Linsen, Mehl, ein Zelt, es muss ja viel organisiert und irgendwie auch viel bezahlt werden.
Also ein Zelt kostet $700,
boah,
kann auch manchmal $1,500 kosten. Ein halbes Kilo Linsen kostet umgerechnet 5 €. Wenn wir diese Lebensmittelausgabe organisieren, die ja so für 600, 700 Menschen reichen soll, zahlen wir $1,500, um das überhaupt gewährleisten zu können. Die Wasserversorgung liegt bei ungefähr $400. Also es ist alles sehr, sehr teuer.
Ja, und eben auch über einen langen Zeitraum. Das heißt, die Kosten gehen weiter. Das ist ja nicht nur für einen kurzen Zeitraum. Wie hast du es überhaupt geschafft oder schaffst du es überhaupt? Du hast über die Blockadezeiten auch gesprochen, also über die Blockade, die da herrscht, auch schon vor ein paar Wochen. Wie schaffst du es denn da, Hilfe in Gaza zu verteilen?
Wir arbeiten schon seit längerer Zeit mit Menschen aus dem Gaza zusammen, Ärzte, Mediziner, also viele Menschen, die einfach unterstützen möchten und sie wirklich unter größter Lebensgefahr gegen das Risiko ein und suchen von Ort zu Ort und gucken, wo kriegen sie alles zusammen und sie brauchen halt Geld und wenn wir die Spendengelder akquirieren können, dann können wir denen sagen, hey, dann kauf eben für 2000. Wir haben das während der Blockadezeit hat eine Lebensmittelausgabe $3,000 gekostet, Linsen. Ja. Und dann schicken wir ihnen das Geld, auch über verschiedene Wege, die sehr anstrengend sind. Und dann können sie das kaufen.
Und du brauchst dafür ja wirklich, also für das Ganze, für alles, was du machst, viele Kontakte vor Ort. Wie ist das? Wie stellst du Kontakte her, wo du weißt, okay, denen kann ich auch vertrauen? Weil es geht ja wirklich um viel Geld, also wo du weißt, die stehen jetzt irgendwie nicht auch mit Hamas in Verbindung oder mit anderen bewaffneten Gruppen, denen kann ich vertrauen, das wird funktionieren.
Also wir arbeiten ja, wie gesagt, schon länger mit Ärzten, Medizinern, Pflegepersonal, Juristen, alles Mögliche zusammen, die in Ägypten leben teilweise. Mhm. Und die haben Familie im Gaza. Mhm. Und deren Familie ist genauso verzweifelt und deren Familie unterstützen uns. Und das sind Menschen, die einfach ihrem Alltag nachgehen, die versuchen zu überleben in diesem ganzen Wahnsinn. Und wir sind weder mit der Hamas noch mit irgendwelchen anderen bewaffneten Gruppen in irgendeinem Kontakt und hoffe, dass das genauso bleibt. Ich möchte an der Stelle auch betonen, dass die bewaffneten Gruppen durch die israelische Armee ausgestattet werden, um gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Also es ist wirklich, die Situation ist sehr dramatisch. Mhm. Das Problem ist auch an der Stelle, wir versuchen, unsere Kontakte so anonym wie möglich zu halten, damit wir niemanden in Gefahr bringen, damit niemand auf sie aufmerksam wird, damit sie einfach unterm Radar die Lebensmittelversorgung gewährleisten können, ohne großen Tamtam.
Du hast es auch eingangs gesagt, die Menschen in Gaza, mit denen du sprichst, die warten auf den Tod. Was hörst du gerade über die Verteilzentren? Also was passiert da gerade?
Es sterben tagtäglich 50 bis 100 Menschen beim Versuch, Lebensmittel zu ergattern. Es wird auf sie geschossen. Sie werden zu Tode getrampelt in der Unruhe, in dem Chaos. Und es gibt auch keine Garantie, dass wenn man zu diesem Verteilzentrum geht, dass sie überhaupt was zu essen bekommen. Also selbst das ist immer mit Tod verbunden. Aber einer unserer Locals hat vor einer Weile zu mir gesagt, sterben werde ich so oder so. Ich will einfach nur, dass der Hunger aufhört. Und dann riskiere ich auch mein Leben, damit ich nicht verhungere.
Die Verteilzentren der Gaza Humanitarian Foundation sollen schließen. Das fordern viele Hilfsorganisationen. Jetzt haben Trump und Netanyahu auch über die Hilfszentren gesprochen, also wie das weitergehen soll. Frage an Sophie von der Tann, gibt's denn die Chance, dass sich da jetzt was verändert?
Puh, also es ist schwer zu sagen, weil letztlich ist es ja genau das System, was die USA und Israel unterstützen. Die Frage ist, was sich jetzt auch tut mit Blick auf eine mögliche Waffenruhe, weil da ist die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen natürlich auch ein Thema.
Ja, wie realistisch hältst du das, dass eine Waffenruhe, die wird ja wieder, ich sag mal, von Trump und Netanyahu gesagt, ja, bis Ende der Woche können wir das hinkriegen. Wie realistisch ist das deiner Meinung nach?
Ja, Anfang der Woche hätte ich noch gesagt, boah, ich glaube, da passiert jetzt wirklich was. Da war so viel Dynamik drin, Netanyahu in Washington, vielleicht wird da jetzt was beschlossen, vielleicht kommt da was. Aber irgendwie wirkt es gerade wieder so, als ob es doch wieder ins Schleppen kommt. Netanyahu hat auch jetzt gesagt, wir müssen immer noch unseren Job in Gaza beenden, die Hamas komplett zerstören, ihre militärischen und Regierungsfähigkeiten. Das klingt jetzt irgendwie wieder danach, als ob man da doch weitermachen will. Ich habe gestern mit Vertretern vom israelischen Militär gesprochen. Die meinten, ja, also eigentlich sind die militärischen Fähigkeiten weitgehend zerstört. Die Hamas ist nur noch zu Guerillakampf imstande. Und deswegen ist ja der Vorwurf hier auch von vielen, Netanyahu führt diesen Krieg weiter, um sich selbst an der Macht zu halten. Weil die Rechtsextremen in seiner Regierung kein Kriegsende wollen. Die wollen den Gazastreifen besiedeln. Die wollen Menschen von dort im Prinzip vertreiben. Und die drohen, die Regierung zu verlassen, wenn der Krieg eben nicht weitergeht, wenn ihre Ziele so nicht umgesetzt werden.
Etwas, was auch nach außen gedrungen ist, du hast es gerade gesagt, wir sind nicht dabei, aber man hört ja Sachen, die da rauskommen, ist auch, dass Israel ein Lager plant für 600.000 Palästinenserinnen und Palästinenser. Was weiß man da jetzt drüber?
Ja, der israelische Verteidigungsminister hat am Montag gesagt, dass er das israelische Militär angewiesen habe, eine in Anführungsstrichen humanitäre Stadt zu errichten im Süden, im Prinzip auf den Ruinen von Rafah, dieser Stadt im Süden. Da sollen dann erstmal 600.000 Palästinenser hin, aber perspektivisch alle 2 Millionen, wie das gehen soll, kann ich mir persönlich schwer vorstellen. Ja. Man solle damit anfangen, wenn das irgendwie klappt, während einer möglichen Waffenruhe. Die könnte 60 Tage lang sein, das stand immer so im Raum. Und tatsächlich soll dann auch die palästinensische Bevölkerung dazu bewegt werden, in Anführungsstrichen freiwillig auszureisen. Das sorgt natürlich für viel Kritik. Zum einen, weil humanitär großes Fragezeichen und freiwillig bei Ausreise sehr, sehr großes Fragezeichen.
Gibt es denn eigentlich diese Kritik auch in Israel, also von Menschenrechtsgruppen, von der Opposition?
Also es gibt eine Organisation, die sich für Koexistenz einsetzt, Standing Together. Und die sagen, das ist ein Konzentrationslager. Die nutzen auch wirklich dieses Wort. Und man dürfe das nicht zulassen.
Sophie, wenn du jetzt auf die letzten Wochen blickst, du hast eigentlich gesagt, es ist so schlimm wie nie. Das heißt, die Lage hat sich verschlimmert. Aber was würdest du sagen, zeichnet sich da jetzt ab? Also eine neue Eskalation oder doch irgendwie mal eine Entspannung?
Also die letzten Wochen waren schon geprägt durch intensive Angriffe mit vielen, vielen Toten. Und man muss auch dazu sagen, diese Pläne zur Umsiedlung, Vertreibung, diese Rhetorik, dass Menschen konzentriert werden sollen, das ist letztlich alles nicht neu. Das haben wir schon oft gehört. Aber je öfter davon gesprochen wird, desto mehr habe ich den Eindruck, stumpft es irgendwie ab, auch in der Wahrnehmung. Desto weniger groß ist der Aufschrei, desto mehr wird es auch normalisiert. Dass so der Vorwurf dagegen humanitäres Völkerrecht ganz offen und gezielt verstoßen wird.
Für die Menschen in Gaza, die von Hunger und dem Tod bedroht sind, scheint es immer noch ein langer Weg zu einer besseren Situation zu sein. Joanna hilft die ganze Zeit aus, organisiert Suppenküchen, Zelte, Linsen, Mehl und bekommt aber mit, wie dramatisch die Situation für viele Menschen vor Ort die ganze Zeit ist, sich zum Teil immer weiter verschlimmert. Joanna, gibt es Momente, in denen du zweifelst, ob deine Hilfe überhaupt noch ankommt?
Ich habe gar keine Zeit zu zweifeln. Also ich weiß, dass sie ankommt. Ich bekomme alle paar Tage die Fotos und Videos von unseren Locals, von glücklichen, satten Gesichtern, also wie man auch glücklich definieren kann. Aber ich habe keine Zeit zu verzweifeln. Die Menschen brauchen uns. Und wenn wir aufgeben und verzweifeln, dann fühlen sie sich ja komplett im Stich gelassen. Aber ich bin Also quasi unabhängig von dieser Hilfe bin ich schon sehr verzweifelt, weil ich nicht mehr weiß, was ich noch tun kann, weil die politische Ebene so desaströs und hoffnungslos ist, dass ich da keinerlei Hoffnung habe. Deshalb bleibt mir nur die humanitäre Hilfe.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Mintu Tran, Ingo Rockenberg, Julian Speyer und ich, Nick Potthoff. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.